Matthäus 16, 13 bis 16 ist unser heutiger Predigtext. Matthäus 16, 13 bis 16. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er sprach zu ihnen: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Jesus Christus, Sohn Gottes, unser Herr, du bist unser Erlöser. Dein Tod und deine Auferstehung befreit uns aus der Macht des Bösen, schafft Vergebung der Sünden und versöhnt uns mit Gott und verleiht uns ewiges Leben. Wie reich sind wir in dir beschenkt. Und jetzt sind wir in deinem Namen versammelt. Wir glauben an dich und können es doch nicht richtig fassen. Wir sind durch dich befreit und sind doch oft gefangen in unseren Begierden und Sünden, in unseren negativen Gedanken und egoistischen Wünschen. Wir wissen über deine Größe und denken trotzdem oft klein von dir. Wir hören deinen Ruf und stolpern in der Nachfolge. Erbarme dich über unseren Kleinglauben. Sei uns gnädig, schenke uns durch Gottes Geist, dass wir uns neu von dir erfassen lassen, dass wir mit unserem ganzen Leben bezeugen mögen, dass du, Jesus Christus, Gottes Sohn, unser Herr bist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Amen. Wer ist Jesus? Wir glauben an Gott, den Vater, das war vor einer Woche, heute, und an Jesus Christus. Wer ist dieser Jesus? Keine Gestalt hat die Geschichte so geprägt wie er. Die Zeitrechnung richtet sich nach ihm, vor Christus, nach Christus. Gelegentlich stolpert man immer wieder über Menschen, die das nicht wahrhaben wollen. Und dann heißt es nicht nach Christus, sondern nach unserer Zeitrechnung. Also das ist noch elegant für säkulare Menschen, die das anders ausdrücken wollen. Aber was heißt denn nach unserer Zeitrechnung? Und wenn man dann nachfragt, ja, nach wem ist denn unsere Zeitrechnung berechnet, dann bleibt die gleiche Antwort: nach Christus und vor Christus. Über keine andere Person wurden mehr Lieder geschrieben, mehr Bücher verfasst, mehr Filme gedreht. Historisch ist unbestritten, dass es Jesus gab. Man kommt an ihm nicht vorbei. Wer ist dieser Jesus? Wir gehen so in fünf Schritten durch die heutige Predigt. Fünf Arten, fünf Begriffe, mit denen man Jesus beschreiben und bekennen kann. Erstens, Jesus der Christus. Schon zu Lebzeiten von Jesus gab es unterschiedliche Meinungen, wer er sei. Wir haben es im Bibeltext gehört. Einige sagen, du seist Johannes der Täufer, der wurde hingerichtet. Und jetzt, wenn man jetzt sagt, Jesus sei Johannes der Täufer, wäre das wie die Erwartung, dass der hingerichtete Johannes der Täufer wieder von den Toten auferstanden ist und wieder lebendig geworden ist. Andere sagen, du seist Elia, denn so ist es verheißen im Buch des Maleachi, des in unserer Bibelaufteilung letzten Buches in der Bibel, im Alten Testament, Maleachi 3, 23. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Also gewissermaßen der letzte Prophet, bevor die Offenbarung Gottes kommt, die Erfüllung der Maleachi-Verheißung. Wieder andere sagen, du seist Jeremia oder einer der Propheten, mit der großen Aufgabe, auf Gott hinzuweisen. Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus. Auch im Glaubensbekenntnis kommt dieser Ausdruck vor, Christus. Es ist nicht der Nachname von Jesus, wie wenn Jesus der Vorname wäre und Christus der Nachname, sondern es ist Titel, Auf Griechisch der Gesalbte, auf Hebräisch der Messias. Und es ist ein Königstitel. Wir haben es eingangs gehört im Psalm 2, dass da ein innerer Zusammenhang besteht zwischen dem Gesalbten, dem Sohn und dem König. Der Gesalbte ist der Sohn und ist der König, dem die Herrschaft verliehen wird. Wenn jetzt also jemand sagt, du bist der Christus, klingt, hat man in den jüdischen Ohren sofort Psalm 2 und ähnliche Stellen im Ohr und denkt an den König, dem die Herrschaft anvertraut wird, der von Gott eingesetzt wird. Messias ist ein Königstitel, es ist also ein Königsbekenntnis. Das ist für uns Schweizer nicht ganz nachvollziehbar. Wir sind ja antimonarchisch, also sozusagen gegen den König eingerichtet. Wenn wir noch so in einer ganz richtigen Monarchie leben würden, also auch nicht nur so in einer halbpatzigen wie in England, so einer ganz richtigen, wo ein König wirklich die Macht hat und ausübt, dann empfinden wir etwas, was es bedeuten würde, wenn man in einer Monarchie Jesus als König ausruft. In der Schweiz gibt es keine guten Vergleiche, also zu sagen, Jesus ist wie ein Bundesrat, ist irgendwie seltsam. Aber natürlich kennen wir Schweizer das sehr gut und alle diese gut typisch menschliche Eigenschaft, denn wenn man keinen formellen König hat, dass man sich selbst für den König hält. Das ist ja das Königtum, das wir am meisten verehren in unserem Kontext. Und jetzt ruft man also Jesus aus als neuen König. Auf einen solchen König hat man gewartet. Auf einer, der das Volk der Juden aus der Fremdherrschaft befreit, von der römischen Herrschaft befreit, wieder hinführt zu einem geordneten Gottesvolk. Jesus war der Messias und enttäuschte trotzdem viele Erwartungen. Seine irdische Herrschaft wurde nicht so aufgerichtet, wie man es erwartet hat. Er hat das Römische Reich gewissermaßen nicht durch Waffengewalt besiegt, sondern von innen her auf eine ganz andere Art und Weise. Und das ist wichtig für uns, weil es manchmal solche Missverständnisse geben könnte, dass wenn man Gott als König anbetet, das sozusagen mit heimlichen Machtansprüchen verbunden ist. Wir wollen politische Macht, wir wollen politische Gewalt. Selbst wenn wir so schöne Lieder singen wie am Anfang, Schritt für Schritt nehmen wir Land ein und wollen den Namen von Jesus erhoben sehen, dann sind das schöne Aussagen und gleichzeitig auch etwas Gefährliche. Um wen geht es hier eigentlich? Geht es darum, dass wir mehr Einfluss haben, dass wir mehr Gehör haben, dass wir mehr politische Gewalt haben? Und genau solche Erwartungen waren damals vorhanden und Jesus hat die komplett enttäuscht. Sein Königtum bestand nicht in einem irdischen Reich von der Art und Weise, wie wir es hier haben, sondern es besteht darin, dass Gott unter uns lebt und es von innen her verändert. Und tatsächlich hat es das Römische Reich verändert. Meine Frau und ich wohnen in einer Art Hausgenossenschaft. Wir haben noch Studenten, die mit uns mitleben und das Leben mitgestalten. Und wir haben mit 3 unserer Mitbewohner letzte Woche eine Rom-Reise gemacht. Das war höchst eindrücklich. Wir waren 3 Tage lang im Rom, unter anderem auch im Petersdom, also in der großen Kirche, die nach dem Petrus benannt ist, von dem wir hier gehört haben, der Ort, wo auch Petrus begraben liegt. Und das war sehr eindrücklich, um zu sehen, wie stark Rom vom christlichen Glauben geprägt war. Also es ist tatsächlich etwas Messianisches geschehen, nicht mit Waffengewalt, sondern von innen her, aus dem Glauben heraus. Wir hatten eine ganz tolle Führung. Wir konnten ins Petrusgrab hinabsteigen, unter gewissermaßen den Altar im Petersdom, dort in der ausgegrabenen Nekropole, eine Totenstadt, dort, wo auch Petrus bestattet wurde. Und mit einer ganz ausgezeichneten Person, die uns durchgeleitet hat, mit Schwester Angelika, die ganz begeistert von Jesus erzählt hat. Und das war eine ganz schöne Begebenheit. Und ganz am Ende sieht man das Petrusgrab von vorne, so wie man, wenn man jetzt in den Petersdom als Pilger kommt, es auch sieht. Und dann war ihre allerletzte Aussage in dieser Führung: Was seht ihr bei dieser Grabstelle. Und auf dieser Grabstelle ist nicht Petrus abgebildet, sondern Jesus Christus. Und dann hat sie gesagt, seht, das ist das Entscheidende. Die ganze Kirche baut nicht auf Petrus, sondern auf Christus auf und auf seinem Bekenntnis. Und das ist das, was wir im Bibeltext gehört haben. Und sie hat uns sozusagen mit dem Hinweis auf Jesus Christus entlassen, dass er die Grundlage dessen ist und dass Petrus so viel Wert hat, weil er Jesus Christus bekannt hat als der, wer er ist, als Christus. Und so kam Jesus als Christus und kommt zu den Menschen, verkündet das Reich Gottes, spricht uns Vergebung der Sünden zu und nimmt uns mit hinein in die Gemeinschaft mit Gott. Es ist wirklich so, wo Jesus auftaucht, verändert sich die Wirklichkeit, da wird die Welt in einen neuen Hauch eingetaucht. Und es war dann ganz eindrücklich, als wir dann mitten im Petersdom, umgeben von diesen Tausenden von Pilgern und Touristen, einen Moment der Stille haben und dann gemeinsam das Vaterunser gebetet hatten vor Christus, der da abgebildet ist. Du bist Christus, und dann heißt es weiter, Gottes Sohn. So haben wir es auch im Psalm 2 gehört, dieser innere Zusammenhang. Der eingesetzte König, der gesalbt wird, ist Gottes Sohn. So hört er es aus der Himmelsstimme, mein Sohn bist du. Und der Apostel Paulus bekennt es in Kolosser 1, Vers 15, er, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das heißt, Jesus ist nicht nur ein außergewöhnlicher Mensch, sondern gehört ganz auf die Seite Gottes. Man könnte sagen, in Jesus Christus wird der unsichtbare Gott für uns sichtbar. Er kriegt Fleisch und Blut, er kriegt ein Gesicht. Es gibt etwas, was man ansehen kann. Als Gottes Sohn gehört Jesus zur Seite Gottes, zur Seite des Schöpfers, zu Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, Jesus gab es nicht erst mit der Geburt von Jesus Christus, sondern Jesus ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, umfasst alles. Und deshalb wird Jesus wie Gott angebetet und verehrt. Dieser Gott, und das ist jetzt das Wunder, dieser Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit wird als Mensch geboren. Deshalb bekennt die Kirche nicht nur, dass er Sohn Gottes ist, sondern auch wahrer Mensch. Gott und Mensch. So wie Jesus ganz auf die Seite Gottes gehört, so gehört er auch auf die ganz auf die Seite von uns Menschen. Und das ist eine Wahrheit, die man kaum erfassen kann. Weil das heißt ja, dass Jesus sich mit unserem Leben ganz eng verbindet. Er verbindet sich mit mir, dem Stefan, bis in jede Faser meiner Existenz hinein. Er teilt mein ganzes Leben. Es gibt keine Erfahrung, die ich mache, vor der Jesus zurückschrecken müsste. Es gibt keine Angst, die ich habe, die Jesus nicht mitängstigen würde. Es gibt keinen Schmerz, der dir widerfährt, den Jesus nicht auf gleiche Weise schmerzt. Es gibt keine Verletzung, die andere Menschen, die dir zugefügt haben, die zu schwer wäre, als dass Jesus nicht ganz auf deiner Seite wäre. Es gibt keine Schuld, die du auf dich geladen hast, unter dir Jesus nicht ebenso sehr leiden würde, wie du darunter leidest. Er verbindet sich ganz mit unserer Wesen. Man könnte fast sagen, er wird zum Stefan. Das ist etwas theologisch fragwürdig. Aber damit man das so verstehen kann, er kommt ganz auf meine Seite und sagt, Stefan, ich bin ganz bei dir. Du kannst so schlimm sein, wie du willst. Du kannst so tief sein, wie du willst. Du kannst so gefallen sein, wie du willst. Ich bin ganz bei dir. Er stellt sich ganz, er wird ganz Mensch. Nicht nur so halb, so quasi ein so guter Mensch, sondern er wird ganz Mensch. Und bleibt gleichzeitig ganz Gott. Und seht, deshalb ist es dieses Wunder, dass in Jesus Christus Gott und Mensch in Person zusammenkommen. Und weil es in Jesus zusammenfällt, weil er ganz Gott und ganz Mensch ist, kann er auch uns Menschen mit Gott verbinden. Und so wird er uns zum Bruder und Gott wird uns zum Vater. Glauben heißt eigentlich, so wie sich Jesus mit mir verbindet und mit meinem Leben, so verbinde ich mich jetzt mit Jesus und mit seinem Leben. Und wenn Jesus sagt, Stefan, deine Schuld ist meine Schuld, dein Schmerz ist mein Schmerz, dann kann ich nachher sagen, im Glauben, Jesus, dein Tod ist mein Tod, deine Auferstehung ist meine Auferstehung, dein Leben ist mein Leben. Und Glauben heißt eigentlich einschlagen in die Verbindung, die Gott uns geschenkt hat in Jesus Christus, sich so mit Jesus zu verbinden, wie er sich uns mit uns verbindet. Ich finde das eine unglaublich schöne und befreiende Nachricht für uns selbst. Selbst wenn man vielleicht schon lange mit Jesus unterwegs ist, das wieder neu vor Augen zu halten, was das bedeutet, dass ich nicht von Jesus getrennt bin, sondern dass ich ganz mit ihm verbunden bin, weil er sich mit mir verbunden hat. Und dass er mich so mit hineinnimmt in das Geheimnis des göttlichen Lebens. Er mir zum Bruder wird, Gott mir zum Vater wird. Wir haben das am letzten Sonntag miteinander angeschaut. Ich habe mir sagen lassen, man kann sich den letzten Sonntag auch nochmals anhören oder ansehen, wenn man die ganze Serie haben kann. Und dann wird Jesus mir zum Bruder und bleibt trotzdem ganz Gott. Und deshalb wird er zum Gegenstand der Verehrung. Ihm gehört unsere Anbetung, ihm gehört unser Lob. Jesus, der Christus, Jesus, der Sohn Gottes, Jesus, der wahre Mensch und jetzt das vierte, Jesus, der Auferstandene. Im apostolischen Glaubensbekenntnis wird die Geschichte von Jesus in knappen Zügen beschrieben. Und sie ist etwas seltsam beschrieben, weil sie ganz anders ist als alle Lebensläufe, die man hört, wenn man eine Abschiedsfeier hat, eine Beerdigung, eine Abdankung. Dort wird in der Regel das sozusagen Geburtsdatum genannt und dann wird viel über das Leben erzählt. Bei Jesus wird nichts über sein Leben erzählt. Es wird eigentlich nur über seinen Anfang und sein Ende erzählt. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria und dann kommt gleich gelitten unter Pontius Pilatus, also das geht gleich ans Ende des Lebens. Gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, sozusagen der ganze Abstieg gewissermaßen von Jesus Christus. Und das hat seine Besonderheit. Das heißt nicht, dass das Leben von Jesus Christus nicht wichtig wäre, was er gelehrt und getan hat auf dieser Welt. Aber all das, was wir von Jesus wissen, was er gelehrt und getan hat, die Wunder, die er gewirkt hat, das, was er uns als Predigten hinterlassen hat, was wir in den Evangelien, in der Bibel finden, all das können wir letztlich nur verstehen von seinem, sozusagen von seiner Geburt und von seinem Ende her. Und wenn wir die Geburt wegnehmen und wenn wir Tod und Auferstehung wegnehmen, dann wird das dazwischen isoliert, dann mag Jesus vielleicht zu einem guten Vorbild oder zu einem netten Religionslehrer werden, aber nicht zu dem, was sein eigentliches Markenzeichen ist, gewissermaßen. Und deshalb, weil es im Glaubensbekenntnis darum geht, so die Eckdaten zusammenzufassen, an denen alles andere hängt, erzählt die Bibel jetzt nicht viel über die Wunder, die Jesus selbst getan haben, sondern über das Wunder, das an Jesus geschah, nämlich, dass er aus den Toten auferweckt wurde. Und dann ist sehr klar, der Jesus, der selber aus den Toten auferweckt wurde, ist der Jesus, der auch die Wunder gewirkt hat, die uns in der Bibel berichtet werden. Und es hat einen inneren Zusammenhang. Weil Wunder nichts anderes bedeutet, dass etwas von Gottes Lebenskraft in unsere Welt hineinfällt und etwas, was Tod verfallen aussieht, zu neuem Leben erweckt. Und das geschieht im kleinen Maß, wenn ein Mensch, der krank ist, gesund wird. Es geschieht noch in einem größeren Maß, wenn ein Mensch, der gestorben ist, wieder lebt, wie es Jesus sozusagen veranschaulicht hat bei Lazarus, der gestorben war, im Grab lag. Und Jesus sagt zu ihm, Lazarus, komm heraus. Aber noch größer ist das, was mit Jesus geschah. Weil die Auferweckung von Jesus Christus diese Dimensionen nochmals komplett aufsprengt. Die Auferweckung von Jesus Christus ist nämlich nicht die Rückkehr eines Leichnams in das vorherige Leben, sondern der Anfang eines ganz neuen Lebens. Es ist also anders als bei Lazarus oder bei der Auferweckung der Tochter des, Jairus. Danke alle, ja wunderbar. Tochter des Jairus, das war ja gewissermaßen, die sind gestorben und mussten dann wieder zurück in ihres altes Leben. Und der arme Lazarus musste zweimal sterben. Ja, der ist ja nicht auferweckt worden zu einer unvergänglichen Leben, sondern kam zurück. Also natürlich war es für ihn sicher auch schön, dass ihm nochmals eine Lebensspanne auf dieser Erde gewährt wurde. Und es war ein großes Wunder, das Jesus vollbracht hat. Aber das Größte, und deshalb legt er das Glaubensbekenntnis dann Fokus auch dann darauf, ist, dass Jesus selbst von den Toten auferweckt wurde, und zwar nicht einfach als Wiederbelebung eines Leichnams unter den Bedingungen der Welt, in der man vorher gelebt hat, gefangen in Raum und Zeit, unter der Kraft der Vergänglichkeit, auch wieder dazu bestimmt, wieder sterben zu müssen, sondern die Auferweckung von Jesus war eine Auferweckung in die Zukunft hinein, in ein neues, unvergängliches Leben hinein, in eine neue Schöpfung hinein, nicht zurück zur alten Schöpfung, sondern vorwärts zu einer neuen Schöpfung. Und deshalb beginnt mit der Auferweckung von Jesus Christus die neue Schöpfung, die neue Welt. Und das ist das, wo dann auch wir mit hineingenommen werden, so wie es denn am Ende des Apostolikums auch heißt, wir glauben an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Weil wir glauben, dass wir mit hineingenommen werden in Tod und Auferstehung von Jesus Christus. Am dritten Tage auferstanden von den Toten, das ist dann der innerste Kern gewissermaßen der Geschichte, das Wunder aller Wunder, die Überwindung des Todes. Und weil Jesus aus den Toten auferweckt wurde, und damit schließe ich jetzt der Bogen gewissermaßen wieder an den Anfang, deshalb kann man dann Jesus als König bezeugen oder, wie es im Glaubensbekenntnis heißt, als Herr. Jesus und an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Weil Jesus aus den Toten auferweckt wurde, kann man das mit Gewissheit sagen, Jesus ist der Herr. Weil es keine Macht gibt, die stärker ist als Jesus Christus, nicht mal die Macht des Todes. Der Glaube an die Auferweckung oder die Tatsache der Auferweckung von Jesus Christus und das Bekenntnis zu Jesus als Herrn ist aufs Engste miteinander verknüpft. Der Petrus, der Jesus als Christus bekannt hat, hat es in seiner Pfingstpredigt dann sozusagen nachgedoppelt. Wenn er von Jesus sagt, diesen Jesus hat Gott auferweckt, das sind wir alle Zeugen. Apostelgeschichte 2, Vers 32. Und so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und zum Christus gemacht hat. Das heißt, Auferstehung und Bekenntnis zu Jesus als Herrn sind eng miteinander verbunden. Und das gilt auch für unseren Glauben. Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Seht, und dann sind wir auch hier wieder beim Kern dessen, was christlicher Glaube ist. Auszeichnet. Ich bekenne Jesus Christus als Herrn. Und es ist verbunden mit dem Glauben des Herzens an die neue Schöpfung, an die Auferweckung aus den Toten. Jetzt ist es ja so, in dein Herz kann ich nicht hineinschauen. Aber auf deinen Mund kann ich hören. Dein Herz ist mir verborgen. Aber auf deinen Mund kann ich hören. Und deshalb ist es so wichtig, dass dieses Bekenntnis zu Jesus als Herrn uns miteinander verbindet, auch in der christlichen Kirche. Wenn wir jetzt also im Apostolikum sagen, Jesus Christus, unser Herr, ist mehr gemeint, als wenn ich Herr Müller sage oder Herr Schmeier, in unserer Gesellschaft war das auch nicht immer so. Da wurden nicht alle Personen männlichen Geschlechts mit dem Titel Herr bezeichnet. Es gab ja auch solche, die hatten nicht einen freien Status. Heute ist das anders geworden und der Herr-Titel ist für alle Personen da ganz unabhängig vom sozialen Status und vom Rang, den man hatte, gilt sozusagen allen. In der damaligen Zeit war das auch so, dass der Herr-Titel, auf Griechisch Kyrios, nicht ein Allerweltstitel war, der sozusagen allen Personen gesagt war, du bist der Kyrios sowieso und du bist der Kyrios sowieso. Es gab gewissermaßen zwei besondere Kyrios-Orte. Die eine Verwendung war ganz besonders für jüdische Ohren. Denn überall, wo im Alten Testament der hebräische Gottesname mit dem Tetragramm Jahwe steht, diesen wunderbaren Namen, mit dem Gott sich dem Volk offenbart hat und den man auch als Ehrfurcht vor Gott nicht ausgesprochen hat, hat man ihn dort immer Adonai, Herr, gesagt. Und in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes steht deshalb überall dort Herr, wo im Hebräischen Jahwe steht. Und es gibt Bibelübersetzungen, vielleicht auch Übersetzungen, die ihr in den Händen habt, die das dann in diesen kleinen Großbuchstaben, in den Kapitalschrift abgedruckt hat, um das deutlich zu machen, dass dort der Jahwe-Name stand. Das bedeutet, für jüdische Ohren, wenn jetzt jemand gesagt hat, Jesus ist Kyrios, hat man sofort an Jahwe gedacht. Jesus wird also genau mit dem Namen bezeichnet, der in den jüdischen Ohren dazu verwendet wurde, um Gott selbst zu beschreiben. Jesus ist der Herr, das heißt, Jesus ist Gott. Aber ebenso wichtig war das, was bei den Ohren geschah, der nichtjüdischen Zuhörer. Weil auch da hatte der Kyrios-Titel eine besondere Bewandtnis. Und zwar hat sich im Römischen Reich der Kaiser den Titel Kyrios für sich in Anspruch genommen. Er ließ sich als Kyrios ausrufen und die Soldaten haben ihre Loyalität diesem Kyrios sozusagen versprochen. Und jetzt kommen da plötzlich irgendwelche Menschen und sagen, Kyrios ist nicht der Kaiser Nero. Kyrios ist Jesus Christus. Man kann sich vorstellen, dass das in diesen Ohren ein Affront war. Und es war einer. Ein hochpolitischer Affront. Dass da eine Gruppe von Menschen gab, die sagt, nur einer verdient diesen Kyrios-Titel. Und das ist nicht der römische Kaiser, sondern das ist Jesus Christus selbst. Denn er hat sich ja mit uns verbunden und wir mit ihm. Er hat uns teuer gekauft. Ihm gehören wir. Ihm gehört unsere höchste Loyalität. Und das heißt damit, dass das ganze sozusagen römische Kaisersystem in Frage gestellt ist und relativiert wird. Und so wie ich das verstehe, war das auch der innere Grund für die Christenverfolgung. Das war nicht einfach, weil da ein Kaiser mal schlechte Laune hatte und dachte, die Christen mag ich nicht so gut riechen, die lasse ich jetzt mal verfolgen, sondern er hat gespürt, dass das sozusagen dass sein Thron wackelt. Weil da an seinem Thron gesägt wurde, weil es da eine Menschengruppe war, die nicht mehr den Kaiser als höchste Loyalität anerkannt hatte. Wenn man das getan hatte, konnte man im Römischen Reich glauben, was man will. Da waren die Römer extrem tolerant. Also da gibt es ganz viele verschiedene Kulte, die dann Platz haben. Aber gewissermaßen unter der Vorbedingung der Anerkennung des Kaisers als höchste politische Gewalt. Und jetzt kommen die Christen und sagen, nein, Jesus Christus ist unser höchster Herr. Wenn ich bekenne, Jesus ist Herr, heißt das also, ich gehöre nur ihm. Niemand anders hat Anspruch auf mein Leben, kein Politiker, kein Mitmensch, auch kein Gemeindeleiter, keine andere Macht, auch keine Macht des Bösen. Weil ich zu Jesus gehöre, bin ich frei von den anderen Mächten. Und ja, wir wissen, dass da immer noch vieles wühlt und tut in unserer Welt, in die da ist. Aber gerade deshalb ist das Bekenntnis zu Jesus Christus sozusagen auch ein Trotzbekenntnis, so eine trotzige Reaktion. Ich lasse mich nicht beeindrucken von denen, die sich als Mächtige aufspielen. Ich lasse mich auch nicht vor mir selber beeindrucken. Das Bekenntnis zu Jesus als Herr relativiert auch den Wunsch, dass ich mein eigener kleiner König bin. Sondern ich unterstelle mich Jesus Christus und das macht frei. Das ist die Freiheit, die wir uns so sehr wünschen. Das ist die Freiheit, nach der wir uns so sehr sehnen. Das ist die Freiheit, aus der heraus dann neues Leben entstehen kann. Deshalb macht es die Bibel so deutlich, dass Jesus Christus, der hinabgestiegen ist zu uns Menschen und gehorsam wurde bis zum Tod am Kreuz, den hat Jesus erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in den Namen Jesu sich alle beugen, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde ist und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr sei. Dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist unser Trost im Leben und im Sterben. Das ist es, woran wir unser Herz hängen können. Das ist es, was durchträgt durch schwere und durch gute Tage. Jesus sprach zu ihnen, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Wie würdest du diese Frage beantworten, wenn Jesus vor dir steht und dich fragt, was sagst du, wer ich bin? Möge es geschenkt sein, dann mit Petrus zu antworten, du bist Jesus Christus, Gottes Sohn, unser Herr. Lass uns gemeinsam Jesus und den Vater und den Heiligen Geist bekennen. Wir tun es mit den Worten des apostolischen Glaubensbekenntnisses, zuerst gesprochen, dann gesungen. Wir erheben uns für gesprochenes und gesungenes Bekenntnis.